Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Jaya Prabhu Pada, Prabhu Pada, Prabhu Pada, Jaya Prabhu Pada. Haribo, dobro došli. Veli mi je. So, ich möchte alle ganz, ganz herzlich willkommen heißen. Ich möchte noch mal sehen, wenn ich mich in der deutschen Sprache ausdrücke. Is that okay for all of you? Do you speak all... No, let me say like this. Do we need someone who speaks only English, who doesn't understand German? Please raise your hands. Mosen is there. Eva, you know no German? Not 100%. Okay. Müssen wir mal sehen. In der Corner oder vielleicht in dem Zimmer ist nicht so gut. Oh ja, okay. Wir machen dann eine Übersetzung dort. Ich muss es sehen, da ist die Mutter von Ananda Mohini und das ist auch die Schwester, oder? Ich schaue schon die ganze Zeit. Du lachst so voller Freude. Ja, wie die große Schwester oder wie die große Schwester. Toll. Ja, also gut. Dann würde ich sagen.
Also for those who need yeah. English translator, please go to the corner. Bitte könnt ihr die Ecke frei machen, damit wir dort die Übersetzung haben können.
Okay, so but this is not a good idea in the room or that's nicht so gut, richtig.
Because, the translator it's difficult for me to hear you because so what was the Tür sehen?
Weil ich glaube, wenn wir so einen vollen Raum haben, ja. Hare, Dr. Chopra, Hare Krishna. Nein, Dr. Chopra, ich spreche in. Ach so. Klasse. Also. Anand, hey. Schön. Ich bin total glücklich, Sie zu sehen. Zu lange nicht gesehen. Aber Sie sehen noch danach, auf alle Fälle. Sie sehen aber healthy and hearty aus. Ja.
Nette. Diejenigen, die zwei Kissen haben, bitte gleich eins abgeben.
Ja.
Weil wir brauchen alle Kissen.
Das ist eine besondere Art von Freude ist da, wenn man alte Freunde wieder sieht, nicht? Das ist eine ganz spezielle Art von Freude. Sehr schön, Sie zu sehen. Gut, Keshava, jetzt brauchen wir noch eine kleine Sache. Ich höre da ganz lebhafte kleine Kinder. Kannst du da vielleicht da unten ein Spiel? Weißt du, die sind, Keshava, die sind nicht mehr im Tempelraum, was schon gut ist, aber wir haben ja die Türen offen. Ja, wir können auch die Tür schließen. Kommen Sie am besten alle rein und dann können wir die Tür schließen, weil da, ich hörte, da draußen wird eine Abhishek gemacht, wo die Kinder dran teilnehmen. Wird also sehr laut sein. Ja, Willi mehr, Deutschi. Ne? Ich glaube, er muss mit den Schuhen musst du vielleicht da ihm helfen. Den Stuhl können wir hier reinnehmen. We can bring his chair da inside. Ja. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om. Hare Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Liebe Freunde, liebe altbekannte Wegbegleiter, liebe neuen Gäste und liebe Devotees, ich bin sehr froh, heute hier in Köln zu sein. Ich weiß, für manche von Ihnen bin ich wie der verlorene Sohn, der so viel im Ausland macht und so viel im Ausland auf die Beine stellt, der aber scheinbar Deutschland ganz und gar vergessen hat. Ich möchte mich für meine Abwesenheit entschuldigen, aber bin gleichzeitig natürlich sehr froh, jetzt mir viele, viele vertraute Gesichter wiederzusehen und so gesund und voller spiritueller Kraft zu sehen. Das bedeutet mir große Freude. Jetzt müssen wir noch sehen, Amara Jatta, wir haben uns gerade entschlossen. Ah, Frau Dr. Chopra, kommen Sie herein, wir warten schon auf Sie. Du machst das Zimmer dann zu, Amara Jatta, nicht? Vielleicht hier? Ja. Brauchen Sie einen Stuhl oder geht es so? Ja? Gut. Ich habe heute ein besonderes Thema, aber ich muss zunächst einmal Herrn und Frau Dr. Chopra ganz herzlich nochmal willkommen heißen. Ich bin einfach so froh, dass ich bin sonst normalerweise nicht sprachlos, aber jetzt hat es mir fast die Sprache verschlagen. Ich muss also sehen, dass ich meine Lecture noch gerade vor Freude hinkriege. Aber schön, Sie zu sehen. Es ist so, dass wir gestern, wie viele von euch wissen, das große Jagannath-Wagen-Festival hatten. Es war ein gesegneter Tag, ein Tag, wo, ich will mal so sagen, wo Indra auch wirklich mitgespielt hat. Wir hatten ja davor Regentage und jetzt sieht es auch ganz aus wie bei der Überschwemmung des Universums, so zahlreich sind die Regenwolken versammelt. Aber gestern war es sehr froh und eine sehr frohe Stimmung, ein Sonnenschein und so. Und ich habe gesehen, dass wie in keinem Jahr zuvor die Kölner Öffentlichkeit die Devotees begrüßt haben. Viele Leute haben auch an unserer Fest im Anschluss teilgenommen und als denn das Feuerjagdjahr war, da waren ganz viele Leute gegenwärtig. Ich hatte ja vorher gesagt, dass viele über den 11. September sprechen als ein historisches Datum, was ihnen für lange Zeit in Erinnerung bleibt und dass es an diesem 11. September in Amerika ein Feuer gibt. Aber wir wollen ein Friedensfeuer stiften und somit ein Yagya machen. Und ich glaube, das hat viele Leute bewegt, an dem Yagya dann teilzunehmen und zuzuschauen und vielleicht auch ein bisschen zu spüren, wie die vedische Kultur oder Dinge, die aus dieser alten spirituellen Kultur kommen, eine tiefe Wirkung auf das Bewusstsein hat und tiefe Impulse auch setzt. Die Devotees haben mir gesagt, was in meiner Erinnerung der schönste Augenblick von diesem festlichen Umzug sei. Und ich habe mich angestrengt an alle Phasen erinnert und bin auf eine Sache gekommen. Keshava kam so, bevor wir auf die Schildergasse kamen, auf mich zu und sagte, so Satchinanda Maharaj, jetzt werden wir ins Herz der Stadt Köln gehen. Und aus irgendeinem Grunde war meine sofortige Antwort, ja, und wir werden das Herz vielleicht für eine kurze Zeit zum Stoppen bringen und dann neu schlagen lassen. Ich habe das so gesagt. Ich habe mir eigentlich gar nicht so viel dabei gedacht, aber als wir dann so von einer Seitengasse in die Schildergasse einfuhren, will ich mal sagen, nicht mit diesem großen Umzug der tanzenden Geweihten Krishnas, diesen Farben, diesen Blumen, den Luftballons und über allem wachend die runden Augen von Lord Jagannath, ist mir wirklich etwas aufgefallen. Der Wagen kam aus irgendeinem Grunde direkt auf der Schildergasse zum Stillstand. Und da waren die langen Taue. Also der Wagen war am Anfang, der, sagen wir mal, links von der Schildergasse kam der zum Stillstand. Und die Taue gingen also durch die ganze Schildergasse einmal quer rüber. Und der ganze Fußgängerstrom, sowohl der von oben kam, als auch der von unten kam, kam also vor diesen Tauen zum Stillstand. Das Herz Kölns hörte für einen Augenblick aus Schock aufzuschlagen. Und dann war der Kirtan so lebhaft. Ich weiß noch, Jai Gopal hatte plötzlich neues Leben in seinen ermüdeten Medanga Händen und seine Frau Radha Kripa tanzte wie ein junger Engel und die Zuschauer oder die Fußgänger, die zunächst einmal ein bisschen ja, gestört waren, da war plötzlich ein Seil direkt vor ihrem Weg. Die lösten sich, entspannten, sichere Gesichtszüge wurden sehr freudig, sie schauten dem Spektakel mit allergrößter Freude und großer Offenheit zu und dann fing für ganz kurze Zeit an, das Herz von Köln neu zu schlagen. Ich habe mich auch überhaupt nicht beeilt, den Wagen weiter zum Fahren zu bringen, sondern es richtig genossen, für 5 oder 10 Minuten da den ganzen Verkehr von Köln zum Stillstand zu bringen. Ich habe leider noch so eine revolutionäre Ader in mir. Und mit großer Freude zuzuschauen, wie die Leute zunächst einmal aus Betroffenheit, die kamen nicht mehr durch, in eine große Freude umschlugen und die haben mitgetanzt und mitgemacht. Und Köln ist ja offen aufgrund der Karnevals, die es hier gibt, für bunte Farben und sagen wir mal, ja, unwahrscheinliche Ereignisse. Und es war richtig schön, also zu sehen, wie das Herz der Stadt Köln für kurze Zeit anhielt und dann neu zu schlagen anfing. Im Grunde genommen ist es, glaube ich, allen, die geweihte Krishnas sind, so gegangen. Unser Herz, was vorher für materielle Dinge geschlagen hat und dem materiellen Alltagsleben verhaftet war, hat erst einmal angefangen stillzuhalten und dann hat es angefangen in eine neue Art und Weise zu schlagen, sodass wir jetzt seit so vielen Jahren schon auf dem spirituellen Weg des Krishna-Bewusstseins voranschreiten und uns bemühen, gute Eigenschaften, die Lakshanas, die Schmuckstücke eines Devotees zu entwickeln, wie Toleranz, Bescheidenheit, der Freund aller zu sein und so weiter. Ja, gut, das war also mein schönster Augenblick in dem Ratha Yatra Festival, das sinnvolle Herz des wilden Tieres anzuhalten, eine Stadt ist auch immer ein bisschen ein wildes Tier, was den Urinstinkten folgt und es auf neue Art und Weise zum Schlagen zu bringen. Das hat mein Herz mit Freude erfüllt und das werde ich als meine liebste Erinnerung jetzt morgen mit nach Amerika bringen, wo mich ein Flieger von Frankfurt dann hinbringt. Gut. Ich möchte jetzt das Thema wechseln und zu dem Thema meiner heutigen Vorlesung kommen. Das Thema ist Kripa Shakti, die große Gnadenkraft Krishnas. Namaum Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Simate Bhakti Vedanta Swami Nitti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Vacharine Nirvishesha Shunyavari Paskatyade Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaurabhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Ein großer Geweihter wurde einmal gefragt, was wünschst du dir? Und alle dachten, der Geweihte würde sagen, den Darshan Krishnas. Ich möchte Krishna sehen. Aber der Geweihte Krishnas überraschte seine Zuhörer, indem er sagte, ich möchte nicht Krishna. Ich möchte Liebe zu Krishna oder Bhakti. Erst mit Bhakti kann man Krishna wahrnehmen. Krishna macht direkt vor einem Erscheinen. Aber nur durch die Augen der Liebe, die Premanjana, die durch den Balsam der Liebe geschmückten Augen, ist es möglich, ihn zu erkennen. Sonst ist es nicht möglich. Im Chaitanya Bhagavat gibt es viele Berichte von Menschen, die vor Krishna standen, aber die ihn nicht erkennen konnten, weil ihre Augen nicht vom Balsam der Liebe eingerieben waren. Sie haben nicht Bhakti gehabt. Bhakti zu haben, ist für den geweihten Krishnas noch wichtiger als Gott zu haben. Denn Bhakti oder Liebe zu Gott erst befähigt den geweihten Krishna zu erkennen. Als Krishna erschien, wie ihr wisst, hat er die Bhagavad Gita gesprochen. Die Bhagavad Gita hatte natürlich eine Vorgeschichte. Die Bhagavad Gita wurde auf einem Schlachtfeld gesprochen, auf dem sich zwei miteinander verwandte Seiten, die Kauravas und die Pandavas, trafen. Und davor hatte Krishna alles versucht, um diesen Bruderkrieg, muss man ja schon sagen, zu vermeiden. Eines seiner Versuche war, dass er als Friedensbote für die Pandavas zu der Hauptstadt der Kauravas gekommen war, mit einem Angebot, einem vermittelnden Angebot. Duryodhana, der Führer der Kauravas, hatte versucht, in der Zeit, wo Krishna zu ihm gekommen war als Friedensbote, Krishna auf seine Seite zu ziehen. Aber als ihm das nicht gelungen war, hatte er zu Krishna gesagt, O Krishna, Wenn du nicht für uns bist, dann bist du gegen uns. Hör auf mit deinen Friedensversuchen. Wir haben uns entschlossen zum Krieg. Und ich habe mich entschlossen, dich jetzt gefangen zu nehmen. Und als er das sagte, winkte er hinter sich seine Soldaten heran, die versuchten, Krishna in Fesseln zu legen. Krishna aber tat in dieser Zeit tat etwas sehr Außergewöhnliches. Er nahm eine kosmische Form an, eine Form, die so groß ist, dass in ihr alle Planeten Platz haben. In Gott ruht alles, auch die verschiedenen Universen. Und diese Form, diese kosmische Form, Virat Rupa, ihr habt sie vielleicht auf indischen Darstellungen schon gesehen, hat mehrere Hände, nicht? Um anzudeuten, dass er überall, dass Krishna seine Hände und seine Arrangierung überall hineinlegt. So, die Soldaten kamen zurückgelaufen zu Duryodhana und sagten, er hat viele Hände bekommen. Wo sollen wir ihn fesseln, bitte? Den unteren, den mittleren, den oberen, den linken, den rechten, den seitlichen, den diagonalen, den was für Händen auch immer. Und Duryodhana rief ganz laut aus, ha, Vasudev. Vasudev ist einer der vielen Namen Krishnas, der so viel bedeutet wie der Allgegenwärtige. Ha, Vasudev, das ist nur der Trick eines Zauberers. Viele Zauberer können solche Formen annehmen. Krishna hatte sich dann über Duryodhana und die Soldaten hinweggesetzt. Er ließ sich natürlich nicht, oder er konnte natürlich nicht gefangen werden. Dieses Beispiel soll aber zeigen, wie selbst wenn Gott vor dir steht, wenn du nicht die Augen der Liebe hast, dann ist es für dich genauso möglich, genauso wenig möglich, ihn zu sehen, wie es für eine Ameise möglich ist, einen Spielfilm im Fernseher zu sehen. Es geht einfach nicht. Die Sinne sind nicht in der Lage dazu. So ist also Bhakti oder Liebe für Krishna wichtiger als Krishna selbst zu sehen. Nun, diese Bhakti, das heißt, diese Liebe zu Krishna ist eine innere, das heißt eine spirituelle Kraft. Eine Kraft, die uns vermittelt wird, die von oben nach unten kommt oder aus dem Reich, dem Bereich Gottes, in den Bereich des Menschen. In der menschlichen Psychologie gibt es Bhakti nicht. Es gibt ein bisschen, was so ähnlich aussieht wie Bhakti, nämlich Zuneigung, Liebe, Ergebenheit und so weiter. Aber was die alten Schriften unter Bhakti verstehen, muss immer ein Gnadengeschenk sein, was von außerhalb der menschlichen Psyche kommt, was etwas Transzendentales ist, was, wie es die Schriften sagen, eine Mischung aus zwei von Krishnas Kräften ist, seiner Chladini-Shakti und seine Samvit-Shakti oder seine Kraft der grenzenlosen Glückseligkeit und seine Kraft des grenzenlosen Erkennens. Nicht? Diese beiden Kräfte zusammen bilden die Bhakti-Shakti. Es ist diese Bhakti-Shakti, diese Kraft Gottes, die eine schlafende Seele aufwecken kann und sie entfachen kann in ihrem ursprünglichen, wie soll ich mich ausdrücken, ihrer ursprünglichen Liebe zu Krishna. Diese Kraft, um diese Kraft betet der geweihte Krishnas. Diese Kraft ist sozusagen die lebensspendende Kraft auf dem spirituellen Weg. Keiner von uns ist da in der Lage, ein echtes spirituelles Leben aus eigener Kraft zu führen. Das echte spirituelle Leben mit den Gefühlen der Hingabe, der Liebe, mit der großen Glückseligkeit ist immer ein Gnadengeschenk, ein Geschenk, was von Gott dem, sie wartet mal, dem bedingten oder gebundenen Lebewesen übermacht wird. Ja, ja. Diese Bhakti Shakti nun, oder diese Kraft, Krishna zu erkennen, zu lieben, ja, diese Kraft weilt in, ich will mal mich aus, wie kann man das gut ausdrücken, in immer bei Gott, aber Krishna gibt diese Kraft in diese Welt hinein durch die Angas der Bhakti oder den spirituellen Tätigkeiten, die man tun kann. Wenn Krishna will, dass jemand, der diese spirituellen Tätigkeiten tut, von dieser Bhakti erfüllt wird, dann gibt er diese Bhakti durch diese Tätigkeiten. Ich will das sehr einfach machen. Zum Beispiel auf dem Bhakti-Weg tun wir 5 Aktivitäten. Es fängt an mit der Gemeinschaft, die wir pflegen, mit Geweihten Gottes. In dieser Gemeinschaft, wo man richtig mit den Geweihten Gottes Gemeinschaft hat, kann es passieren, dass plötzlich das Herz auf sonderbare und vielleicht vorher unbekannte Art und Weise ergriffen wird. Nicht? Wir haben Gemeinschaft, wir tauschen uns aus, wir nehmen vielleicht, wir essen die gleichen Speisen, wir tun so ganz gewöhnliche Dinge wie zusammen zu singen und plötzlich, während wir Gemeinschaft pflegen mit den Geweihten Gottes, spüren wir, wie in unserem Herzen Bhakti aufkommt und wir so eine Atmosphäre verspüren, die wir sonst nicht in dieser Welt finden. Vielleicht geht es euch so, wenn ihr den Tempel besucht, den Tempel Krishnas besucht und ihr setzt euch in den Tempelraum hinein und wir singen zusammen, wir chanten die uns bekannten Mantren, die Hymnen und so weiter und plötzlich verspüren wir in unserem Herzen eine besondere Art der Ergriffenheit, eine besondere Art der Inspiration, die vielleicht einen kleinen Hauch, einen winzig kleinen Hauch von dieser Bhakti Shakti uns gibt. Die zweite Art, wo wir oder wie wir die Bhakti Shakti erfahren können, ist, wenn wir hören über Krishna in der Gemeinschaft von Geweihten, zum Beispiel das Bhagavatam. Es gibt ein Beispiel, wie einmal die Geweihten Ramas, die lesen aus dem Ramayana und wir Krishna-Devotees sind sehr vom Bhagavatam angetan, aber es gibt auch das Ramayana. Da las ein Leser des Ramayana und Zuhörer hörten zu, wie das Ramayana gelesen wurde. Und plötzlich kam es zu der Stelle, wo Hanuman, der große Diener Ramas von Südindien, Entschuldigung, nach Lanka sprang in einem einzigen Satz. Hanuman, der Sohn des Windgottes, kann ganz weit springen durch die Segnung, die ihm sein Vater erteilt habe. So, es kam zu dieser Stelle und plötzlich, als es zu dieser Stelle kam, fing jemand an, der da saß, wo Gabi jetzt sitzt, fing plötzlich an, ganz groß angelegt im Tempelraum zu springen. Keshava. So normalerweise ist es eher unhöflich, dass bei einer Vorlesung plötzlich einer anfängt zu springen. Stell dich mal vor, Gabi würde plötzlich anfangen zu springen. Dann würden wir sagen, Gabi, springst du? Es wäre ungewöhnlich. Aber dieser Devotee, als er über Hanuman hörte, wurde von so großer Bhakti-Kraft erfüllt, dass er alle sozialen Konventionen verließ, also wegließ und anfing zu springen. Und es wurde nicht als unhöflich angesehen, sondern es wurde gesagt, die Bhakti-Kraft hat ihn erfasst. Er soll springen. So, das kann vorkommen, wenn man aus heiligen Schriften, wie dem, in diesem Fall dem Ramayana, oder in anderen Fällen andere heiligen Schriften hört. Man wird plötzlich von einer besonderen Kraft erfüllt, die einen hinwegsetzt über das, was man normalerweise tut. Gut, und so gibt es fünf ganz besondere, kraftvolle oder machtvolle Vorgänge des hingebungsvollen Dienstes, der Ausübung der Bhakti, die in sich die Bhakti-Shakti tragen. Und wenn man mit ihnen in Kontakt tritt, auch wenn es nur ein klein bisschen ist, einen kleinen Kontakt hat, dann können devotionale Ekstasen oder Bhakti auch in einem Beginner entstehen. Jemand, der also noch gar nicht weit fortgeschritten ist, sondern erst am Anfang seiner Reise steht. Denn Bhakti, diese göttliche Kraft, residiert oder wohnt in diesen machtvollen spirituellen Prozessen. Keshava, nun, während ich spreche, ich habe ganz feine Ohren, weil ich so viele Konzerte gebe. Wir sind immer gerade so am ganz kurz vor einem Feedback. Hörst du? Das muss ein bisschen runter geregelt werden. Ich möchte gerne euch eine Geschichte erzählen und dann zu einer Zusammenfassung von diesem Teil meiner Vorlesung kommen. Eine Geschichte, die sehr verbunden ist mit Lord Jagannath. Eine Geschichte, in der die Bhakti-Kraft oder die Kripa-Shakti, die Gnadenkraft des Herrn wirksam wird. Es gab im 17. Jahrhundert unruhige Zeiten in dem Land Jagannaths in Orissa. Zu der Zeit waren die Mogulen dort und es gab einen muselmanischen Fürsten namens Lal Beg, der für seine, sagen wir mal, seine gnadenlose Vorgehen gegenüber den Hindus bekannt war. Dieser Lal Beg befand sich auf einem Feldzug gen Puri, auf Puri zu, wo er den großen Tempel Jagannaths niederreißen wollte und Jagannath aus dem Tempel, also ihr wisst, ich will das nicht so dramatisieren, so den Deity beseitigen wollte. So auf dem Wege kam er in dem Dorf Malikapura vorbei und sah dort eine wunderschöne Hindu-Witwe, die gerade ihr Bad beendet hatte. Und als er sie sah, wurde seine Mannesglut entfacht und er hatte den Wunsch, sie zu besitzen. Er ging also zu ihr hin, sie kleidete sich ganz schnell richtig an und sagte zu ihr, dass er sie gerne als Frau nehmen würde. Diese Hindu-Witwe muss schockiert gewesen sein, als sie Lal Beg sah, aber sie konnte verstehen, dass Lal Beg auf einem bewaffneten Feldzug gegen das Heiligtum der Hindus in Orissa unterwegs war. Das ist das Anzeichen von großer Freude, oder? Eine Hochzeit vielleicht? Die Marokkaner feiern. Gestern war ihr großer Festtag, glaube ich, wo sie das einmonatige Fasten beendet haben. Ja. Möge jeder voller Freude sein. So, sie sagte nach langem Überlegen, Lal Beg, ich bin einverstanden, deine Frau zu werden. Was soll ich ein bisschen näher rankommen? Gut. Ich bin einverstanden, deine Frau zu werden unter zwei Bedingungen. Die erste Bedingung ist, du darfst keine Tempel mehr plündern. Und die zweite Bedingung ist, du darfst keine Brahmanen töten. Und Lal Beg, der von ihrer ausgesprochenen Schönheit hingerissen war, stimmte zu und führte sie zu seinem Palast, wo sie dem Islam beitrat und Fatima wurde. Eine Fatima, das war ihr Vorname, Königin Fatima. Und dann legte sie sich an die Seite von Lal Beg. Und aus dieser Verbindung entstand dann ein Sohn, den Lal Beg Sal Beg nannte. Sal Beg. Lal Beg war nicht eine lange und glückliche Ehe beschieden. Das Sultanat in Delhi verbreitete Gerüchte über ihn, dass er den Hindus in einer Weise entgegenkam, wie es kein muselmanischer Herrscher tun dürfe. Es wurde gegen ihn intrigiert. Man weiß nicht genau. Er ging dann auf einen Feldzug und kam in diesem Feldzug ums Leben. Man weiß nicht genau, ob es nicht sogar von seinen eigenen Leuten war, wo er den Todesstreich empfing. Sein Sohn Sal Beg war in diesem Feldzug auch dabei und wurde tödlich verwundet. Er wurde dann zurückgebracht in den Palast und seine Mutter, die ihn sah, wie es um ihn bestellt war. Er würde also in den nächsten Tagen diesen tödlichen Wunden erliegen. Und sie sagte: Sal Beg, die einzige Hilfe, die ich jetzt für dich sehe, ist, dass du bei Jagannath Zuflucht suchst und zu ihm betest. Sal Beg sagte: Mutter, wie kannst du mich inspirieren, einen Hindu-Gott zu verehren? Und wieso sollte dem Hindu-Gott an mir gelegen sein? Und wieso sollte er mich beschützen vor dem Tod? Und die Fatima weinte dann viel und sagte ihrem Sohn das Geheimnis seiner Geburt. Er sagte, dass sie eine geweihte Jagannath war und auch nach der Eheschließung mit Lal Beg, dem muselmanischen Herrscher, weiterhin heimlich Jagannath verehrt hatte und dass sie dadurch den Feldzug Lal Begs gen Puri abgewendet hatte. Sie sprach ihn von und sie sagte: Ich kann mir vorstellen, dass Jagannath uns barmherzig ist und dich beschützt. Bete zu Jagannath, uns bleibt keine andere Wahl. Und Sal Beg fing dann an zu beten und am achten Tag hatte er immer noch Wundfieber und war schwach. Und er sagte zu seiner Mutter: Mutter, dein Gott, der funktioniert nicht. 8 Tage bete ich schon. So, dann hat sich Lalita, war ihr ihr Hindu-Name, hat sich Lalita hingesetzt und hat ein ganz herzzerreißendes Gebet verfasst, was in den alten Legenden übermittelt wird. Sie sagte: O Jagannath, du bist Herr des Universums. Mach keinen Unterschied zwischen Muslims und Hindus. Alle sind deine Kinder. Bitte, bitte, nehme meinen Sohn an, der dir hingegeben ist und der unter besonderen Umständen gezeugt wurde von einem muselmanischen Herrscher. So, am achten Tag, in der Nacht erschien der Herr dem Sal Beg in einer wunderschönen Form, tiefschwarz, mit roten Lippen, Lotusaugen, mit Augen, die hin und her schauten, und berührte mit seiner Hand das Herz des Sal Begs, und so wurde dieser Sal Beg dann geheilt. Und am nächsten Morgen waren all seine Wunden verheilt und er hatte Lebenskraft und Energie und Vitalität. Das war aber nicht einfach für ihn. Als er nach kurzer Zeit schon nach Jagannath Puri aufbrach, um den Darshan oder den Herrn von Angesicht zu sehen, wurde er, als er am Eingang von Puri, von dem Tempel stand, zurückgewiesen von den Brahmanas. hier darf kein Muselmann herein. Ich bin kein Muselmann, ich bin ein Devotee von Jagannath, sagte Salbeek. Jagannath hat mich gerettet vor meinem sicheren Tod. Aber die Brahmanas verwehrten ihn den Eingang. Er durfte nicht rein. Und so hielt er sich für kurze Zeit noch in Puri auf, aber dann dachte er sich, das kann ich nicht ertragen. Den Herrn meines Herzens kann ich nicht sehen. Und so ging er dann nach Vrindavan, wo er in den Waldhain von Vrindavan umherstreifte und viel die Herrlichkeiten Krishnas besang und eigene Gedichte verfasste, in Sanskrit, in Urdu und in allen möglichen Sprachen. Nun, nach einiger Zeit kam ein wichtiger Termin in Puri. Das ist der Zeitpunkt, wenn Jagannath seinen Tempel verlässt und auf den großen Jagannath-Wagen steigt und von den Devotees durch die Stadt gezogen wird. Und da können alle Devotees kommen und Jagannath Jagannath verehren, zu ihm singen. Auch wir Westler werden von den Brahmanas noch immer nicht im Tempel geduldet. Aber kein Problem, einmal im Jahr findet das Jagannath-Wagen-Festival statt und dann können wir den Herrn auf seinem Wagen sehen und an den Seilen ziehen. Und dann gibt es am letzten Tag dieses Umzuges die Möglichkeit, auf den Wagen zu klettern. Ich habe Bilder davon genommen und Jagannath zu umarmen. Und ich sage euch, wenn ihr Jagannath einmal umarmt, dann seid ihr nicht mehr die gleichen Persönlichkeiten. Das kann nicht mal die Priester können, das machen, Jagannath zu umarmen. Aber einmal im Jahr kann es selbst ein Deutscher aus Hamburg machen. Hare Krishna. Der als ein Mletscher und als ein Javaner angesehen wird. Das ist Nektar, dass man diese Barmherzigkeit bekommt. Und ich habe es gemacht und ihr werdet nachher Bilder sehen. Also, es ist unglaublich. Da ist der ganze Wagen ist voll mit Indern, also Hindus, die alle versuchen, das heißt 20 Millionen, versuchen zur gleichen Zeit das Gleiche zu tun. Da gibt es keine Verkehrsregeln, da gibt es nur Enthusiasmus und totale Begeisterung. Und die klettern alle gleichzeitig auf diese wackeligen Wagen hoch, die ja ohne einen Nagel gemacht werden. Da wird nicht genagelt oder verschraubt, weil diese Wagen noch genauso gemacht werden wie vor tausenden von Jahren. Und man kommt dann hoch. Wir leben hier in Asien. Ja, auf dieser Seite des Rheines, da ist Marokko und die Türkei und alles total gegenwärtig. Und die Hare Krishnas, wir passen da mitten rein. Also, ist ja unglaublich hier. Ja, das ist wenigstens mal hat ein bisschen Leben. Ist nicht so eng, so deutsch. So, ja, und, also, ihr müsst euch das mal vorstellen. Da sind diese Wagen und da versuchen Leute nach oben zu klettern und die Leute, die fertig sind, die ihren Darshan haben, versuchen gleichzeitig über die hinweg nach unten zu klettern. Und wie gesagt, das sind Menschenmengen, das sind nicht so dezente deutsche Warteschlangen, wo nichts passiert außer Frustration. Da wird gefeiert und gerufen und gelacht und Prasadam gegessen und alles Mögliche. Da wird das Leben in seiner Fülle gegenwärtig und kommt man irgendwie da hoch und man wundert sich selber, wie man da, dass es richtig hoch ist, wie so ein auf dem dritten Stock eines Hauses. Man muss da mehrere Balkons überklettern, um auf diese entscheidende Plattform zu kommen, wo Lord Jagannath gegenwärtig ist. Und dann, ja, dann muss man sich, also bei mir war das so, ich spürte das, dass das eine gewisse Herausforderung an meine westliche Intelligenz war. Wie komme ich jetzt direkt vor den Jagannath und umarme ihn? Und ich hatte dann so einen Einfall, ich habe mich einfach auf den Boden fallen lassen, da muss man sich so runter, weil es so eng ist, muss man sich so runter, und dann bin ich so unter die oder durch die Füße hindurch, habe ich mich durchgeschlängelt. Manchmal hat mir jemand auf den Kopf getreten, aus Versehen, kein Problem, man ist so in Begeisterung, das merkt man gar nicht. Und dann kommt man irgendwie zu Lord Jagannath und umarmt ihn, und dann ist so und so, also das kann man kaum beschreiben, da ist eine, da geht wirklich eine Art, ich will es jetzt nur mal mit einer Analogie umschreiben, eine Art elektrischer Strom von Lord Jagannath, der seit, in einer großen Tradition verehrt wird, mit so vielen Zeremonien, da ist wirklich eine göttliche Gegenwart unverkennbar spürbar, das geht dann ins eigene Herz hinein, und man ist einfach nur glücklich und fühlt sich angenommen, und man feiert mit allen zusammen die Gegenwart des Herrn im Leben. Das ist einfach sehr schön. Ja, und Salbeek nun wusste von diesem Festival, und er wusste, dass das seine Chance war, Lord Jagannath zu sehen. Und so ging er aus Vrindavan rechtzeitig los, aber er wurde aufgehalten. Er wusste, die Wagen rollen an einem ganz bestimmten Datum ab, aber er kam nicht mehr rechtzeitig, und so verfasste er ein Lied. Während er schnell lief, sang er: O Jagannath, Herr des Universums, bitte erweise mir deine Kripa Shakti, deine Barmherzigkeit, so dass ich in der Lage bin, dich zu sehen. Bitte rühre dich nicht auf deinem Wagen, auf dem du stehst. Nun, zu der Zeit versuchten die Menschenmengen oder Menschenmassen, muss man sagen, diese Wagen in Bewegung zu setzen. Da sind Taue davor gezogen, sie versuchten den Wagen zu ziehen, aber die bewegten sich nicht. Dann brachte der König, der damalige Gajapati, seine Elefanten aus dem Elefantenstall, die wurden angespannt und von dem Mahouts getrieben, aber selbst die stärksten königlichen Elefanten waren nicht in der Lage, den Wagen des Herrn auch nur für einen Inch, einen Zentimeter voran zu bewegen. Es war nicht möglich für sie. Die blieben stillstehen, wären sie mit dem Himalaya eins geworden. So unbeweglich waren sie. Währenddessen kam singend und lachend vor Ekstase der Salbeek mit, ich glaube, einer Woche Verspätung nach Puri. Eine Woche Verspätung, das ist nicht eine Minute oder fünf Minuten oder 10 Minuten oder einen ganzen Tag, das ist eine Woche. Aber Jagannath hatte sich noch nicht bewegt, und als Salbeek zum ersten Mal seinen Herrn sah, mit großen Augen, die alles sahen, und großen Armen, die alles umarmten, war in totaler Ekstase, und er schrieb darüber ein Gedicht. Er sagte: Mein Herr, ich möchte nicht Befreiung von der materiellen Welt. Ich möchte nicht himmlische Freuden. Alles, was ich möchte, ist, ich möchte dich sehen, wie du auf mich wartest, auf dem Wagen, dem Ratha Yatra Wagen, und mich in Empfang nimmt. Salbeek ist interessant. Er wurde Zeit seines Lebens nicht in den Tempel gelassen. Ihm machte das auch nichts aus. Er wartete geduldig auf den Herrn, was er wohl für Arrangierung machte. Und es gibt heute noch auf der Grand Road ein kleines Samadhi-Mandir, wo seine sterblichen Überreste sich befinden. Und ganz Orissa singt noch heute die devotionalen Lieder von Salbeek, der die Barmherzigkeit des Herrn feiert. Nicht diese Kripa, die ihn zum Leben brachte. Ihr wisst, er wäre sonst den tödlichen Wunden erlegen, die er auf einem Streitfeld bekommen hat. Und diese Kripa Shakti, die ihm auch letztendlich den Darshan gegeben hat. Die direkte Sicht von Krishna. Ja, das möchte ich zu Kripa Shakti sagen. Ich habe noch ein ganz kurzes Thema. Super, dass du das Fenster, ja, ich würde richtig, richtig so eine gewisse Oxygenspritze machen. Ich würde sagen, wir können ruhig richtig aufmachen, oder? Für kurze Zeit, weil das war wirklich ein Freudenfest da, da musste man ein bisschen das zumachen. Wir machen nur ganz kurz, ich weiß, ich sehe so manche von euch nicht, aber ich bleibe, solange ich spreche, bin ich da und nur weggegangen. Ich möchte gerne euch etwas mitgeben auf eurem Weg, was vielleicht praktisch für euch ist und was euch hilft in eurem spirituellen Leben. Ich habe lange Zeit mir Gedanken gemacht über den Punkt, den ich jetzt gerne mit euch teilen möchte. Es ist etwas, was so ein bisschen auch, ich will mal sagen, das ist, was ich selber praktiziere in meinem eigenen spirituellen Leben und was mir unglaublich zu Hilfe kommt. Ich möchte heute gerne über die Notwendigkeit sprechen, für einen spirituellen Menschen so etwas wie einen inneren Raum zu schaffen. Sacred Space sagt man in Englisch dazu, einen heiligen Raum. Oder im Krishna-Bewusstsein spricht man oft vom Tempel des Herzens. Nicht? Wenn wir davon sprechen, dass es nicht wichtig ist, zunächst einmal die äußeren Umstände zu verändern, sondern dass es das Wichtigste ist, das Innere zu verändern, sprechen wir eigentlich davon, einen inneren Raum zu schaffen. Ein Raum, in dem wir Krishna willkommen heißen können. Ein Raum, in dem Krishna einfach gegenwärtig ist in unserem Leben. Srila Prabhupada hat immer darüber gesprochen, dass ein Krishna-bewusster Mensch in allen möglichen widrigen Umständen sein kann, aber nicht beeinflusst wird dadurch, weil er mit Krishna zusammen ist. Also er hat einen Raum, zu Deutsch gesagt, in seinem Leben geschaffen, der es ihm erlaubt, die äußeren Umstände zu verlassen und innerlich gefasst zu sein, sodass die verschiedenen Veränderungen im Leben ihn einfach nicht beeindrucken. Nicht wie, dass man älter wird, dass man krank wird, dass vielleicht Dinge nicht so laufen, dass man Geld verliert oder dass man Arrangierung nicht macht oder Partner sich verabschieden. Das kommt ja heutzutage leider sehr oft vor. Nicht? Wenn man im inneren Raum, einen starken inneren Raum hat, ist man und sich dort zurückziehen kann, wird man von dort Hilfe finden und stetig und ungestört bleiben können. Krishna. Die Chandogya Upanishad, die ich neulich las, spricht von diesem inneren Raum mit einer tollen Analogie. Sie sagt, wir alle leben in unserem Körper wie ein Bürger, der in einer Stadt lebt. Genau wie eine mittelalterliche Stadt, die verschiedene Tore hatte, bewaffnete Tore, so hat auch unser Körper 9 Tore, durch die Verkehr geschieht. 2 Augen, das sind die ersten beiden Tore, 2 Nasenlöcher, 2 Ohren, da sind wir schon bei 6, 1 Mund, da sind wir bei 7 Toren und dann gibt es noch 2 Tore, die unterhalb der Gürtellinie liegen. Insgesamt also 9 Tore. Durch diese 9 Tore geschieht eine Art Verkehr, ein Verkehr mit der in dieser Umwelt, sagen wir mal, da kommen Eindrücke herein, zum Beispiel durch die Augen kommen immer neue Objekte in mein Bewusstsein hinein, durch die Ohren immer neue Klänge und Informationen, aber durch manche Tore kommt auch etwas heraus, wie zum Beispiel durch mein Mundtor, wo Worte herauskommen oder Lieder herauskommen. Und so kommen auch durch die verschiedenen Tore, Dinge hinaus in diese Welt. Nicht? So gibt es einen Verkehr durch diese Tore der neuen, durch diese neun Tore der Körperstadt. Chandogya Upanishad sagt weiter, dass es in dieser Stadt ein besonderes Haus gibt, in dem sich das Lebewesen aufhält. Dieses Haus ist das Hriday, das Herz. Und in diesem Haus wiederum, dem Haus des Herzens, gibt es einen besonderen Raum, wo man das Selbst finden kann und das höhere Selbst. Das ist ich habe es nur einmal gelesen, ich habe es mir aufgeschrieben. Ich bin jetzt ein bisschen schüchtern, weil unter uns ein Shastri sitzt, das heißt ein Sanskrit-Gelehrter, der in Benares die klassische Ausbildung hat. Vielleicht können Sie mir helfen, Herr Dr. Chopra. Ich habe es in Erinnerung, dass es so ist. Hriday Akash, Hriday Akash, das ist also der innere Raum im Herzen. In diesem inneren Raum im Herzen oder diesem heiligen Raum, diesem Innenraum, da gibt es das Selbst, die unsterbliche Seele und das höhere Selbst. Und die Chandogya Upanishad sagt uns, dass wir alles tun sollten, um diesen inneren Raum, Dankeschön, diesen inneren Raum zu entdecken bei uns. Denn da liegen unsere ganzen Schätze drin. Statt also weiterhin nur den Verkehr in diese Welt zu suchen, die Dinge, die hereinkommen aus der Welt in unser Leben, oder die Dinge, die wir herausgeben in die Welt, ne? Sollten wir nach der Chandogya Upanishad unbedingt diesen inneren Raum finden, wo das Selbst ist. Die Chandogya Upanishad sagt, dass die meisten Menschen an diesem inneren Raum vorbeilaufen, ähnlich so wie Menschen am Gold vorbeilaufen, welches unterirdisch begraben ist. Nicht? Stellt euch mal vor, jemand sucht nach Reichtümern irgendwo in der Welt und läuft ständig über Gold hinweg, was unterirdisch begraben ist. Er läuft also immer an seinem Wohlstand vorbei. So geht es nach der Chandogya Upanishad den Menschen, die an dem Selbst vorbeilaufen und die an Gott vorbeilaufen. Und sie ermahnen also sehr, die Chandogya Upanishad sagt, wer diese Schätze hebt, wer also sein ewiges Selbst erkennt und Gott erkennt, er ist nie wieder arm in dieser Welt. Niemals wieder, Gabi, ist er verdrossen und kummervoll, wenn er zum Beispiel Krankheit trifft oder Enttäuschung trifft, weil er durch diesen inneren Raum, diesen Schatzraum, so genährt und gespiesen wird, dass er somit eine wirkliche, ich will mal sagen, selbstgenügsam wird. Nicht? Er braucht nichts mehr von außen. So, die Chandogya Upanishad ist da sehr, sehr, sehr klar und berichtet uns von einem Fall, wo dieser innere Raum entdeckt wurde. Und zwar kommt ein großer Materialist, wie Rochana heißt er, gleichzeitig mit Indra zu dem Guru Prajapati, und sie alle, beide sagen sie zu ihm gleichzeitig, zeige uns das unsterbliche Selbst, welches niemals vergeht. Und Prajapati lächelt, er sieht seine Schüler, die zwei unterschiedliche Dispositionen haben. Der eine ist also ein richtiger, wir würden heute sagen, na, ich will es jetzt nicht so sagen, aber doch, er ist schon sowas wie so ein Playboy, würden wir vielleicht sagen. Nicht so ein richtiger Lebemann. Lebemann ist besser. Nicht? Ein Lebemann. Der andere ist Indra, der durchaus spirituelle Sanskaras in sich hat. Und Prajapati sagt, schaut in die Spiegelung der Augen und ihr werdet das Selbst sehen. So, beide gehen dann an einen Fluss herunter, schauen in das Flusswasser, das klare Flusswasser, und sehen eine Spiegelung in ihren Augen. Und Virochana sagt, oh, das ist ja einfach, also in meinen Augen spiegelt sich mein Körper wieder. Ich bin der Körper. Der Körper ist das ewige Selbst. Und er verabschiedet sich vom Prajapati, behängt seinen Körper mit allerlei Schmuckstücken und genießt das Leben der Äußerlichkeiten. Indra nun kommt zurück nach einiger Zeit und sagte, das, was ich in den Augen leuchten sah, das kann nicht der Körper sein, was ist es? Und dann gibt es eine riesen Belehrung, ich möchte es mal kurz hier machen. Schließlich sagt Prajapati, das, was du siehst, wenn du die Augen leuchten siehst, ist das unsterbliche Selbst, was weder Anfang noch Ende hat. Was durch die Augen hinschaut in diese Welt hinein. Es ist dieses Selbst, was du gespiegelt sahst. Du sahst auch den Körper gespiegelt, aber das ist nicht das Selbst, das ist das vergängliche Selbst, was begraben wird und dessen Besitztümer weggehen. Versuche, dieses Selbst zu finden. Und sagt er, durch Prapati, durch Hingabe zu Gott und durch Brahmacharya, durch das Zölibat, nicht? Durch Sinnenenthaltung. Versuche, dieses ewige Selbst auf diese Weise zu finden. Heute möchte ich das ein bisschen abkürzen, weil ich sehe schon, wie bei manchen der Blick starr wird und sie sich fragen, wann kommt Prasadam? So viel Philosophie auf einmal. Ist eine ungewohnt hohe Dosis. Es geht darum, ganz einfach, wir müssen diesen inneren Raum entdecken. Das geschieht, wenn wir in unserem Leben uns ein bisschen Zeit nehmen. Zeit nehmen, das zu tun, was ich am Anfang beschrieb. Die Übungen oder die Tätigkeiten zu tun, durch die wir Bhakti kontaktieren können. Nicht? Wie zum Beispiel das Chanten oder den Umgang mit Devotees oder dem Hören in den Schriften. Und dann werden wir sehen, wie dieser innere Raum sich tatsächlich erweitert und ausdehnt. Wir spüren das richtig in unserem Leben, wie plötzlich Bhakti in unserem Herzen gegenwärtig wird und wir merken, wie alles sich weitet und groß wird in unserem Herzen. Wir können vergeben, wir können das große Bild sehen, weil Bhakti oder Hingabe, göttliche Gefühle in unserem Herzen gegenwärtig sind. Seid vorsichtig, in diesem Raum oder in dieser Zeit leben wir in einer Zeit, wo das Innenleben eines Menschen der Gefahr ausgesetzt ist, zu schrumpfen und schließlich zu vergehen. Kennt ihr euren inneren Raum? Wisst ihr, wie man da hereinkommt? Wisst ihr, wie man da herauskommt? Habt ihr den studiert? Das ist eine wichtige Frage. Dieser innere Raum will kultiviert werden, damit wir ihn spüren können. Genauso wie Keshava. Keshava zieht um, habe ich mir sagen lassen. Und er malt gerade die neue Wohnung an. Er wird dort wahrscheinlich auch schöne Möbel hinstellen. Oder einige Möbel, einen Küchentisch auf alle Fälle, kann ich mir vorstellen. Nicht? Und er richtet sich diesen Raum jetzt ein, weil er eine Familie hat, eine kleine Familie, die Bedürfnisse hat, die dort erfüllt werden können. So müssen wir auch diesen inneren Raum nicht vergessen. Wir müssen jeden Tag ihn betreten, Manoha, durch Gebete, durch Singen und so weiter und ihn auf diese Weise gebrauchen. Es gibt ein Gesetz in dieser Welt, was du nicht benutzt, das geht weg von dir, das verlierst du. So diesen inneren Raum müssen wir regelmäßig durch Bhakti-Übungen betreten und nutzen. Und dann wird er stark, dann wird er farbenprächtig. Wir sollten da richtig ein bisschen Architekten spielen in unserem inneren Raum, nicht? Dass da richtig was los ist und richtig was geschieht. und auf diese Weise richtig einen Tempel machen. Warum nur so einen kleinen langweiligen Raum? Ein Tempel des Herzens sollten wir gestalten, in dem wir Krishna immer wieder aufs Neue willkommen heißen können. Zum Schluss möchte ich euch noch erzählen, es gab einmal so einen Brahmana, der war bitterarm und hörte aber in einer, wie die meisten von uns, und hörte aber in einer Vorlesung aus den Heiligen Schriften, dass Krishna selbst die Dinge annimmt, die ihm im Geiste dargebracht werden, meditativ. Man kann also, wenn man kein Blumenfeld hat, kann man morgens in der Meditation losgehen, ein ganzes Blumenfeld pflücken und vor Krishna legen. Nimmt Krishna an. So, dieser Brahmana war sehr ermutigt, er setzte sich deswegen hin, jeden Morgen an einem und meditierte und nahm dann an vier heiligen Flüssen ein Bad. Dann war er sauber. Dann ging er alles nur im Geist in eine mentale Küche hinein und kochte dort ein tolles Festmahl für Krishna. Während das noch dahin köchelte, ging er auf den Altar, machte eine Abhishek, eine Badezeremonie für Krishna, kleidete ihn neu ein und stellte dann die inzwischen fertig gekochte Speise vor Krishna hin. Eines Tages nun kochte er Sweet Reis. Kheer. Und dieser Kheer, der wird am besten kalt serviert oder kühl serviert. Und er ließ ihn ein bisschen stehen, aber dann dachte er sich, vielleicht ist er hier schon kühl und hat so im Traum, nicht im Traum, im Geiste den Finger in den Sweetreis getan und boah, der war so heiß, dass er in seiner Meditation schnell die Hand aus dem Kheer nahm. Aber wie verwundert war, dass er durch den Schmerz aufwachte aus seiner Meditation und als er seine Finger anschaute, waren sie ein bisschen rot. Wie bei Arti, wenn Arti sich verbrennt beim Kochen. Nicht? So ein bisschen rot, nicht? Und nicht mehr, jetzt hast du das gelernt. Ja, jetzt geht es gut. So, er nahm dann den Finger und ich weiß nicht, ob man in Indien sich die, eigentlich tut man sich, glaube ich, nicht die Finger anblasen, oder? Mehr so unter Wasser, aber wenn keiner guckt, macht die Hausfrau schon. In der Zeit war Krishna in der spirituellen Welt, lächelte und, also es war Vishnu, actually. Ich sage immer Krishna, aber es war Vishnu, der Narayan, der dort lächelte und Lakshmi fragte ihn, warum lächelst du? Das interessiert mich. Und daraufhin sagte Narayan, ach, da ist so ein Devotee, da habe ich mir einen gewissen Spaß erlaubt. Und Narayan sagte dann zu seinen Dienern, der Brahmana, der ist gut, bringt ihn zu mir, der kann jetzt schon gleich kommen. Nicht? Und so wurde dieser Brahmana dann von den Vishnu-Dutas nach Vaikuntha gebracht. So, was ich mit dem Beispiel sagen möchte, der Brahmana hatte einen inneren Raum. Der hatte den Tempel des Herzens gebaut und hatte in diesem Tempel Krishna verehrt. Ich möchte euch bitten, in diesem hektischen Leben, was jeder von uns führt, mit dieser, wie sagt man, Mehrfachbelastung, wo gerade dadurch, dass man E-Mails kriegt, das Leben also wahnsinnig voll geworden ist, möchte ich euch bitten, diesen inneren Raum zu kultivieren. Haltet ein während des Tages, setzt euch hin, nehmt eure Japa-Mala, chantet, zieht euch zurück, seid dort, seid bei Krishna und ihr werdet sehen, wie der innere Raum größer wird. Oder wenn der Tag gelaufen ist, setzt euch noch einmal hin, schlagt die heiligen Schriften auf, lest und ihr werdet sehen, wie ihr sofort auf eine Bewusstseinsebene kommt, die außerhalb des materiellen Denkens und Empfinden liegt. Also kommt ihr wieder zu dem inneren Raum. Es ist wichtig, dass man sich nicht verliert. Es ist sehr wichtig, dass man sich nicht verliert. Es ist ausgesprochen wichtig, sich nicht zu verlieren. Und dazu sollte man immer wieder den inneren Raum betreten. In Berlin gibt es im Friedens, wie nennt sich das? Brandenburger Tor, so, wenn man von der westdeutschen Seite kommt, auf der linken Seite ein Gedächtnisraum. Der ist gebaut worden für die Leute in Berlin, weil die immer so hektisch sind. Berlin ist eine super hektische Stadt, damit die sich dort sammeln können. Und so ein Gedächtnisraum ist sehr schön, ist von der Stadt den Menschen angeboten worden. Meditationsraum und Gedächtnisraum, so nennt es sich. Du hast diesen Raum, du brauchst nicht erst nach Berlin zu gehen, du hast diesen Raum immer mit dir drin, den Hriday Akash, den inneren Raum im Herzen, den man betreten kann durch devotionale oder spirituelle Tätigkeiten, die in sich die Kripa Shakti tragen, die Barmherzigkeit Kraft. Das möchte ich euch bitten, werdet zu Architekten und betretet diesen Raum. Damit bin ich an ein Ende gekommen. Hoffentlich habe ich etwas gesagt, was euch inspiriert, was ihr mitnehmen könnt in euer Leben und was euch nutzt. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Jetzt schaue ich mal zu Kesha, aber wartet bitte, bevor wir alle aufstehen, wie wir den Tag gestalten. Ja, dann würde ich sagen, dass wir jetzt 5 Minuten kreative Pause einlegen, ordentlich durchlüften, und dann möchte ich euch die Dias von Jagannath Puri zeigen. Und auf diese Weise werden wir dann den offiziellen, danach wird es noch eine Zeremonie geben, und dann werden wir ein Prasadam-Festmahl servieren, was wir für euch gekocht haben. Und jetzt ist erstmal 5 Minuten Durchlüftungspause. Go to hurry, you will put everything together. Yeah.